gingen wir der Frage nach dem Reden Gottes zu alter Zeit. Das war unser Thema, dass Gott in der Zeit des Alten Testamentes gesprochen hat, wie der Schreiber sagt, auf vielerlei Art und Weise und zu vielen Zeiten und an vielen Orten. Durch die Propheten hat er gesprochen. Und dieses Reden Gottes war vorbereitender Art. Er hat das zweite Reden Gottes vorbereitet. Und das war gestern Abend unser Thema. Gott hat wieder geredet. Und zwar durch seinen Sohn. Gott hat gesprochen durch seinen Sohn und auch durch die Apostel. Und dieses Reden hat uns das große, erfüllende Reden gebracht, das spricht von Heil, von Rettung und von einer Zukunft, die Gott für seine Kinder hat. Im Alten Testament war dieses eine Verheißung, aber im Neuen Testament ist das dann eine Wirklichkeit und wir heute dürfen in dieser Wirklichkeit leben. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Und er ist der große Durchbrecher aller Bande. Und wir dürfen heute erleben, was Jakob und andere im Alten Testament eigentlich erhofften. Jakob betet zu seinem Gott und sagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Aber wenn Jesus kommt, dann ist das Heil da. Und er verkündet dieses Heil, und in seinem Tod und in seiner Auferstehung erfüllt er dann die Verheißung von diesem Heil und stellt dieses Heil uns zur Verfügung. Die Apostel sind es dann, die zuerst dieses Heil nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu verkünden. Und daraus sind dann die Bücher des Neuen Testamentes entstanden. Heute wollen wir ein drittes festhalten, und wollen immer noch von der Bibel sprechen, von dem Buch, das über Gott spricht. Heute wollen wir den Satz behandeln, Gott redet heute. Er redet heute immer noch. Und dabei will ich heute Abend drei Fragen beantworten. Die erste Frage lautet, wie spricht Gott heute? Die zweite, welche Wirkung hat sein Reden? Und die dritte Frage, wie will Gott, dass wir auf sein Reden antworten? Also gehen wir der ersten Frage nach. Wie spricht Gott heute? Dass er heute spricht, das sagen uns eine Anzahl von Stellen im Hebräerbrief und wie in den vergangenen zwei Abenden, wollen wir auch heute Texte aus dem Hebräerbrief lesen. Wir lesen heute Abend die ersten drei Verse zuerst, aus Kapitel 1. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf vielen Weisen zu den Vätern geredet hatte, durch die Propheten redete er in diesen Tagen den letzten zu uns durch den Sohn, welchen er zum Erben von allem einsetzte, durch welchen er auch die Welten mit ihren Zeiten machte, welcher als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das genaue Abbild seines Wesens ist und alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft trägt, sich, nachdem er durch sich selbst die Reinigung unserer Sünden vollzogen hatte, zur Rechten der Majestät in der Höhe setzte. Also Gott hatte geredet zu alter Zeit, Gott hat gesprochen in neuerer Zeit durch den Sohn. Jetzt gehen wir über zu Vers 3 und halten dort einen kurzen Satz fest, der alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft. Gott spricht heute Wie zu alter Zeit? In welcher Form? Zuerst wollen wir festhalten, dass Gott in der Schöpfung spricht. Ich weiß nicht, wie sehr wir uns dessen bewusst sind, dass Gott am Reden ist in unserer geschöpflichen Umwelt, in der Natur. Wir nehmen uns oft die Freiheit, zu schimpfen oder uns zu freuen über das Wetter. Aber Christen sollten sich sehr bewusst sein, dass Jesus es ist, der unser Wetter gestaltet. Die Tatsache, dass wir im Moment Sonnenschein haben, ist dem Wirken, dem Handeln, dem Sprechen, sagt der Schreiber hier, dem Sprechen von Jesus zuzuschreiben. Wenn Jesus sagt, es leuchte die Sonne, dann leuchtet die Sonne. Wenn Jesus sagt, es sei bewölkt, dann muss die Sonne sich verstecken. Wenn Jesus sagt, es regne, dann regnet es. Und wenn er den Regen zurückhält, dann ist es trocken. Und sei es für Jahre. In Israel können das zur Zeit Elias 3,5 Jahre sein. Und Elia wird von Gott gebraucht, um Gott anzuflehen, es möge wieder regnen. Gott gebraucht die Gebete seiner Kinder, um seinen Willen zu verwirklichen. Aber letztlich entscheidet er und dann spricht er. Das ist die Art und Weise, wie Gott die Welt regiert. Durch Reden. So wie er die Welt ins Leben rief, so trägt er sie weiterhin. Als Gott die Welt schuf, hat er in die Schöpfung aufbauende Kräfte eingebaut. Die sind immer noch am Werk. Wir nennen sie mit einem technischen Ausdruck anabolische Kräfte. Das ist ein griechischer Ausdruck, bedeutet eigentlich aufbauende Kräfte. Aber seit dem Sündenfall und seitdem Gott anschließend neu gesprochen und gehandelt hat, gibt es eine zweite Art von Kräften in der Natur. Und diese nennen wir die katabolischen oder die abbauenden Kräfte. Es gibt also beide heute. Und der Schreiber an die hebräischen Christen, und übrigens spricht auch Petrus davon im 2. Brief, im 3. Kapitel, dass Jesus alles, dass Gott alles mit seinem Wort regiert. Es ist Jesus, der diese beiden Kräfte in der Natur in einem von ihm bestimmenden oder bestimmten Gleichgewicht hält. Sie halten sich nicht immer die Waage. Manchmal scheint es für uns sehr extrem zu gehen. Und es scheint, als ob die Natur außer Rand und Band geraten wird. Aber unser Herr wacht über allem. Und er denkt ganz besonders an seine Kinder. Er ist es, der dann bestimmt, wie stark es bergab gehen soll, wie stark die abbauenden Kräfte wirken sollen. Und er spricht, und dann ist eine Grenze da. Gott setzt dem Ozean eine Grenze. Gott setzt dem Regen eine Grenze. Gott setzt der Sonne eine Grenze. Und wenn wir von großen Katastrophen in Offenbarung lesen, ähnlich wie damals bei Mose in Ägypten, dann ist es Gott, der persönlich handelt in seiner Natur. Es ist also nicht so, wie einige zu alter Zeit besonders sagten, Gott hat zwar die Welt geschaffen, wie eine Maschine aufgezogen, bestimmte Kräfte hineingelegt und jetzt läuft sie einfach ab wie eine Uhr. Und die Uhr scheint also bald abgelaufen zu sein. Nein, dem ist nicht so. Gott hat die Welt nicht aufgegeben, nicht verlassen und er herrscht in der Natur. In der Offenbarung merken wir, dass dieses manchmal zum Gericht dient. Dabei tastet Gott die Umwelt des Menschen an und nicht gleich den Menschen. Das geschieht immer wieder in der Offenbarung. Zuerst nimmt er ihm die Lebensquellen, damit er die Aufmerksamkeit des Menschen kriegt. Er will, dass der Mensch aufhorcht. Wir lesen immer wieder von Stimmen, Blitzen und Donnern in der Offenbarung. In dem ganzen Donner und Blitzen der Offenbarung, in dem ganzen Wirrwarr, das auch in der Natur vorkommt, sind Stimmen Gottes, die vom Menschen gehört werden sollen. Gott ruft den Menschen. Und wenn er sich durch das Gericht in der Natur nicht rufen lässt, dann kann er den Körper des Menschen antasten. Er wird krank oder es kommen Plagen. Und wenn das nicht genügt, kann er ihm das Leben nehmen und dadurch zu anderen Menschen widersprechen, die noch am Leben sind. So bemüht sich Gott um das Ohr des Menschen. Er spricht nicht nur durch Gericht, er spricht auch durch Güte. Die Natur ist nicht immer böse. Die Sonne scheint. Und es sollte den Menschen eigentlich überraschen, dass Gott uns so viel Gutes tut. Die große Frage ist manchmal bei einigen Philosophen und Theologen, warum lässt Gott das Böse zu? Ein Theologe ist mit einer sehr interessanten Frage aufgekommen, die wir eigentlich hätten längst stellen sollen. Warum lässt Gott das Gute und Angenehme zu? Wir haben es ja gar nicht verdient. Es gibt Menschen, die sagen sich, wieso kann es einen Gott geben, wenn es so viel Böses gibt? Die Frage ist, wieso kann es einen Gott geben, wenn es so viel Gutes gibt? Wir haben ja das gar nicht verdient. Der Mensch hat nämlich kein Recht, Gott zu kritisieren. Gott spricht durch das Gute in der Natur. Gott spricht durch das Unangenehme in der Natur. Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er bestimmt das Maß, in dem die Natur uns beeinflusst. Gott spricht. Und die Frage ist, hören wir? Gott spricht in unserer Umwelt. Und wir sollten achten darauf, denn es ist Gottes Sprache. Wir kommen zur zweiten Antwort auf die Frage, wie spricht Gott? Das ist die Antwort, die der Hebräerschreiber uns nun in großer Vielfalt gibt. Soviel ich weiß, haben wir nur eine Antwort auf die erste Frage oder eine Stelle, dass Gott in der Natur spricht, in der Schöpfung, im Hebräerbrief, und das wäre diese Stelle, Kapitel 1, Vers 3. Aber wenn wir fragen, wie spricht Gott, und wir antworten in seinem Wort, dann haben wir eine Anzahl von Stellen. Und jetzt will ich Ihnen gleichsam durch einen Quergang oder mit einem Quergang durch den Hebräerbrief nehmen. Vom ersten bis zum letzten Kapitel. Wir werden nicht jedes Kapitel anzapfen. Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf vielen Weisen zu den Vätern geredet hatte durch die Propheten, redete er in diesen Tagen den letzten zu uns. Wer gestern Abend hier war, der wird vielleicht die Bedeutung dieser Aussage zu uns erkennen. Gestern Abend hatte ich darauf hingewiesen, dass der Hebräerschreiber an das Volk Israel denkt. Gott hat zu uns gesprochen, sagt er in dem Sinne, dass er zum Volk Israel sprach. Aber wenn es dabei geblieben wäre, dass es das Volk wäre, dann hätte er das auch in der dritten Person sagen können. Aber wenn er von Israel spricht, und er ist ja ein Israelit und seine Leser sind Israeliten, dann sagt er das in der ersten Person. Und dann bedeutet das etwas mehr, als dass er nur zum ganzen Volk Israel spricht. Dann schließt er sich selbst ein. Und wir müssen bedenken, in Kapitel 2 hält er fest, dass er nicht dabei war, als Jesus dieses Wort, dieses neue Wort Gottes weitergab. In Kapitel 2 lasen wir gestern Abend, dass das neue Reden Gottes mit Jesus anfing. Die Verkündigung hob an mit Jesus. Und dann ging es weiter bei denen, die ihn gehört hatten. Das waren die Apostel. Die hatten Jesus gehört. Aber dann kommt die dritte Reihe. Der Hebräerschreiber sagt, diese, die Jesus hörten, die zweite Reihe von Verkündigern, diese Reihe hat es zu uns gebracht. Das Reden Gottes ist an uns weitergegeben. Jesus war der Erste, die Apostel waren die zweite Reihe der Verkündiger und der Hebräerschreiber ist jetzt auch ein Verkündiger. Er hat seine Verkündigung von den Aposteln gehört. Da sehen wir übrigens, dass er nicht ein Apostel war. Er ist ein Prophet in dem Sinne, dass Gott ihm hilft, dieses Buch zu schreiben. Aber er ist nicht einer von den 12 oder 13 Aposteln. Wir müssen Paulus als 13. hinzuzählen. Er zählt nicht zu diesen Aposteln. Er zählt nicht zu denen, die ihre Botschaft direkt von Gott bekommen hatten. Er gehört zur dritten Reihe. Und das heißt also, dass es nicht der Apostel Paulus ist, der diesen Brief geschrieben hat. Das nur so nebenbei. Er sagt nun, interessanterweise, dass Gott zu uns gesprochen hat. Dabei aber sagt er selbst, dass es Jesus und die Apostel waren, die sprachen und er war nicht dabei. Als Jesus sprach, er war dabei, als die Apostel sprachen. Aber er sagt, Gott hat zu uns gesprochen. Das heißt also, dass was Gott sagt, das sagt er uns, die wir sein Wort hören. Was Gott Jesus oder durch Jesus sagte, das galt nicht nur den Aposteln, das sollten die Apostel weitergeben. Wenn es nicht weiterzugeben wäre, dann hätten sie es für sich behalten können. Aber Jesus beruft seine Apostel, damit sie es weitersagen. Das heißt, was Jesus als Gottes Sohn in dieser Welt zu sagen hat, das bleibt nicht bei den Aposteln stehen, das soll weitergesagt werden. Und das soll nie aufhören, bis Jesus wiederkommt in diese Welt. Alles Reden Gottes, das einmal geschehen ist und das in der Schrift festgehalten worden ist, gilt also sukzessiven Generationen. Das heißt, wenn Gott zu alter Zeit gesprochen hat, dann sollen wir das zur Kenntnis nehmen. Nicht immer in direkter Weise. Wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir uns oft zuerst fragen, wem galt das zuerst und auf welchem Wege trifft mich dieses Wort oder hat es mit mir zu tun? Viele Christen sind da sehr oberflächlich und sehr schnellgläubig und etwas naiv. Sie lesen die Bibel, als ob jede Stelle direkt für sie wäre. So ist es nicht. Jede Stelle hat für mich einen Wert. Und so ist alles Wort Gottes für mich. Aber nicht jede Stelle spricht mich direkt an. Das heißt, ist nicht an mich gerichtet. Ich muss fragen, an wen wurde der Text ursprünglich einmal gerichtet? Und dann muss ich mir Rechenschaft darüber geben, aufgrund wovon sage ich, dass der Text, der einmal an Abraham oder an David oder irgendjemanden gerichtet wurde, aufgrund wovon sage ich, das gilt mir? Paulus gibt uns eine Antwort. Er sagt, das geht durch Christus. Durch Christus kommen die Worte Gottes an Israel, auch zu den Heiden, zu uns. Wir müssen uns aber darüber Rechenschaft geben. Es gibt noch einen Fehler, den Christen machen. Nicht nur, dass sie so tun, als ob alles direkt an sie gerichtet werden, sondern es gibt einen zweiten Fehler und der ist, dass sie erwarten, dass Gott noch einmal in fast ursprünglicher Weise zu ihnen reden würde. Und so sagt man, Gott hat zu mir gesprochen durch sein Wort. Vielleicht sind Sie jetzt überrascht, dass ich so spreche. Ich weiß, diese Redeweise ist sehr zu Hause unter Christen, aber sie ist unbiblisch. Es würde Sie vielleicht überraschen, wenn man mal einmal anfangen würde, aufzudecken, was alles in bibelgläubigen Gemeinden in evangelikalen Kreisen an unbiblischem Gedankengut und Redeweise vorhanden ist. Wir haben eine ganze Menge. Und vielleicht überrascht es Sie, wenn ich sage, eine Menge oder wenigstens etwas haben wir immer noch vom alten katholischen System und wir merken es gar nicht. Es ist also wichtig für jeden von uns ganz neu zu fragen, was sagt die Schrift? Wie steht es geschrieben? Denn diese Schrift ist Gottes Wort. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, wie gilt das mir? Es gibt Christen, die bekommen Schwierigkeiten in ihrem Glaubensleben. Das kann sehr oft der Fall sein, so etwa 2, 3 Wochen, paar Monate nachdem sie gläubig geworden sind. Dann ist die erste Dynamik etwas abgeflaut. Und wenn sie nicht gute Betreuung haben, dann können sie müde werden in ihrem Glaubensleben. Und dann kann man schon einmal folgende Redewendung hören. Die stille Zeit, die haben sie kennengelernt, die stille Zeit sagt mir nichts mehr, die Bibel sagt mir nichts mehr. Was erwarten Sie? Sie haben vielleicht diese falsche Anleitung bekommen, dass wenn Sie Ihre stille Zeit haben, Sie gleichsam hören sollten, horchen sollten, was sagt mir der Herr heute? Und dann lesen Sie einen Text, vielleicht Hebräer Kapitel 1, und dann sind Sie fertig. Und sie sagen sich, Gott hat nicht zu mir gesprochen. Ich habe kein Wort vom Herrn bekommen. Wissen Sie, dass das liberale Theologie ist? Das ist vielleicht nicht genau, was Barth lehrte, der Professor Karl Barth, aber das liegt genau auf derselben Ebene. Er sagte, das Wort Gottes, die Bibel, so wie wir sie haben, ist nicht in sich Gottes Wort. Die Bibel wird Gottes Wort, wenn sie mich trifft. Wenn das Wort Gottes mich trifft, dann ereignet sich Wort Gottes bei mir. Und ähnlich ist es bei vielen Christen, wenn sie ihre Bibel lesen. Sie erwarten, dass Gott jetzt auf einer zweiten Ebene zu ihnen sprechen sollte. Können Sie vergessen? Sie müssen lernen, wir müssen lernen, dass dieses Wort selbst, so wie es hier steht, das Reden Gottes ist. Nicht noch ein zweites Reden auf einer höheren Ebene erwarten, wie wenn jetzt Gott hier wäre und während ich hier lese, spricht er jetzt persönlich zu mir. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir unsere Bibel lesen sollten. Wir sollten die Bibel lesen in der Erwartung oder in der Gewissheit, sobald meine Augen auf das Papier fallen, auf die Worte, dann spricht der Herr. Und kein Christ hat das Recht zu sagen, er hätte seine Bibel gelesen, aber Gott hätte nicht zu ihm gesprochen. Was haben Sie denn gelesen? Kapitel 1 im Hebräer. Also, Kapitel 1 im Hebräer ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Er hat gesprochen. Viele Christen verquicken oder verwechseln das Reden Gottes mit dem Hören des Christen, mit ihrem Hören. Und sie meinen, wann sie aufgehorcht haben, dann hätte Gott gesprochen. Er hat schon längst gesprochen. Die Frage ist, habe ich gehört? Habe ich Notiz genommen von dem, was hier geschrieben steht? Das ist die Frage. Aber Gott spricht die ganze Zeit. Dies ist Gottes ständiges Reden. Stellen Sie sich vor, ich gebrauche dieses Beispiel ziemlich oft und ich glaube, es ist sehr treffend. Dies ist jetzt ein Beispiel aus der Ehe. Stellen Sie sich vor, liebe Männer, Sie würden jetzt im Gespräch sagen, ich wünschte, dass meine Frau durch ihr Wort zu mir sprechen würde. Wenn jemand, der nicht kananäisch, biblisches kananäisch kann, ja, der fasst sich an den Kopf, was ist jetzt mit dem los? Ja? Sehen Sie? Wir gebrauchen Redewendungen, die vollkommen unrealistisch sind. Man spricht nicht durch ein Wort, man spricht mit Worten, mit Wörtern. Wenn Sie das zu Ihrer Frau sagen, ruft sie vielleicht demnächst die Klinik an. Ja. Ich habe doch die ganze Zeit gesprochen, ja. Und so spricht Gott die ganze Zeit und wir tun, als ob er nochmal sprechen müsste. Ja. Die Bibel ist Gottes Reden. Der Hebräerschreiber sagt, Gott hat zu uns gesprochen. Wann? Als Jesus sprach und als das, was Jesus sagte, weitergegeben wurde von den Aposteln. Das war Gottes Reden. Die vier Evangelien, alles, was wir in den Briefen haben, das ist Gottes Reden. Und das ist, was wir zu hören haben, auf das wir zu merken haben. Eine weitere Stelle. Kapitel 3, Vers 7. Darum, so wie der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen und so weiter. Der Heilige Geist sagt es. Das Wort, das hier zitiert wird, ist ein Wort aus dem Alten Testament. Aber der Schreiber sagt sich und erzählt es jetzt seinen Lesern, was im Alten Testament geschrieben steht, in den Psalmen und auch in 2. Mose über die Geschichte hier, die hier erwähnt wird, das ist Gottes Wort, Wort des Heiligen Geistes. Auch wenn Gott nicht direkt zitiert wird, alles, was in der Bibel steht, ist Wort des Heiligen Geistes, weil als die Männer, ob es nun Mose ist oder Josua oder Samuel oder Esra später, Esra dürfte einen großen Teil der Königsbücher verfasst haben oder auch andere, und dann die Propheten, wenn diese geschrieben haben, war der Heilige Geist dabei, um das zu überwachen. Und er hat diese Männer gelenkt, geführt. Wir wissen nicht genau wie. Aber das Ergebnis wird jetzt als Gottes direktes Reden betrachtet. Sodass Paulus sagt, es ist Gott gehauchtes Wort. Sprechen ist Hauch über Stimmbänder. Gott hat gesprochen, gehaucht über seine Stimmbänder gleichsam. Er hat gesprochen. Alle Schrift ist als das Reden Gottes zu betrachten, weil der Heilige Geist dabei war, als diese Männer schrieben. Deshalb ist es Wort Gottes an alle Menschen. Was Gott sagt, sollen Menschen zur Kenntnis nehmen. Der Hebräerschreiber lebt in einer ganz anderen Generation. Aber was damals geschrieben worden war, das sagt er, gilt uns heute in einem gewissen Sinne. Wie, das erzählt er dann. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Mein Thema ist, das, was Gott hat aufschreiben lassen, das ist ewiges Sprechen Gottes. Nicht nur zu jener Zeit. Das ist ein ewiges Sprechen Gottes, bis ich es vor die Nase bekomme. Meine Augen sehen es und dann soll ich es zur Kenntnis nehmen. Wie? Das muss ich jetzt überlegen. Das ist sorgfältiges Bibellesen. Aber zuerst muss ich wissen, hier in diesem Papier, in diesen Worten spricht Gott. Die dritte Stelle, Kapitel 9. Wir überspringen einige Kapitel. Kapitel 9, Vers 15. Hier haben wir eine andere Situation. Wenn ich den Vers lese, werden Sie zunächst wahrscheinlich nicht mitkriegen, worauf ich hinweisen will, aber das soll bald klar werden. Und deswegen ist er, das heißt Jesus, Mittler eines neuen Bundes, sodass, nachdem ein Tod geschehen war, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bunde, die Gerufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen möchten. Ich möchte auf das Wort Gerufene eingehen. Wenn Sie in Ihrem Text Berufene haben, streichen Sie gefälligst das B durch und schreiben Sie ein G anstelle davon. Erstens ist das Wort berufen in dieser Bedeutung, wie wir es zur Kenntnis nehmen sollen, alt. So spricht man heute nicht mehr. Wenn man von Berufen spricht heute, dann hat das Wort eine andere Bedeutung. Und das ist der Grund, weshalb viele Christen heute stolpern über dieses Wort Berufene. Viele sind berufen, wenige erwählt. Und sie zerbrechen nicht nur ihre Köpfe, sondern ihre Seelen darüber. Und sie gehen fast kaputt. Streichen Sie jedes Wort Berufen oder Berufene durch, wenigstens das B. Nirgends in der Bibel wird so gesprochen. Darauf können Sie sich verlassen. Ein ganz einfaches deutsches Wort können wir da gebrauchen. Ruf oder rufen oder wenn wir den Substantiv gebrauchen wollen, wie in diesem Fall, die Gerufenen. Ganz einfach. Berufen ist viel zu autoritativ. Es geht hier um Menschen, die Gott gerufen hat und die sich dann haben rufen lassen. Also, hier handelt es sich um Menschen, die Gott ruft. Was ist das für ein Ruf an dieser Stelle? Das ist der Ruf des Evangeliums, der guten Botschaft. Das ist der Ruf zu Gott hin. Lassen Sie mich hier mal eine Chiffre aufzeichnen in der Luft. Ich glaube, Sie sind imstande, in der Luft zu lesen. Ich brauche keine Tafel, kein Papier. Ich beginne mit der allgemeinen Chiffre des Grafs, ein Kreuz. Und wir nehmen jetzt an, der senkrechte Pfeil, die senkrechte Linie, stellt den lebendigen Gott dar. Und die waagerechte Linie, wie wir das oft tun in christlicher Schilderung, ist die Geschichte. Die biblische Geschichte lässt sich darstellen mittels einer Linie, nicht mittels Kreisen. Diese philosophische Auffassung von der Geschichte stammt aus dem Heidentum, nicht von der Bibel. In der Bibel beginnt Geschichte irgendwo und ist eine Linie, die konsequent einem Ziel entgegengeht. Deshalb erfahren Sie immer wieder, wenn Prediger sprechen oder Lehrer der Bibel, dass sie die Geschichte als eine Linie darstellen. Das ist nicht willkürlich, das ist biblisch. Also, ob das nun heilsgeschichtlich ist oder globalgeschichtlich oder biografisch geschichtlich. Die Linie ist eine angebrachte Chiffre. Jetzt nehmen wir einmal unsere Biografie, das heißt unsere persönliche Geschichte. So wie wir auf die Welt kommen, ist unser Rücken Gott zugewandt. Wir sind von Geburt an Sünder und wir laufen von Gott weg. Aber er ruft hinter uns her. Sie zeichnen jetzt auf einer Linie eine kleine Chiffre, das sind Sie, zeichnen Ihren Namen da. Ich war am Weglaufen. Wenn Sie heute ein Christ sind, dann können Sie sagen, ich war dabei, von Gott wegzulaufen, mein Rücken war ihm zugewandt. Ich schaute überall irgendwo anders her. Ich war wie ein Schaf, Jesaja 53. Ich sah auf meinen Weg. Gott war nicht in allen meinen Gedanken, wie es da heißt in einem Wort des Alten Testamentes. Ich lief von Gott weg. Aber Gott liebte mich. Er erbarmte sich meiner. Und vom Kreuz her ließ er mich rufen. Wie? Durch Boten, die das Wort Gottes in den Mund nahmen. Persönliche Zeugen, die Bibelverse zitierten, beziehungsweise sie in mir verständliches Deutsch umwandelten. Vielleicht las ich ein Traktat, vielleicht las ich in der Bibel, vielleicht war ich in einer Evangelisation. Aber irgendwie kam die Botschaft, die Nachricht von Jesus am Kreuz mir entgegen, ich hörte sie. Und ich horchte auf, ich ließ mich rufen. Dieser Ruf wird begleitet vom Heiligen Geist. Die Bibel erzählt uns, wenn Gott uns ruft, dann ist der Heilige Geist an zwei Stellen. Er ist beim Zeugen des Evangeliums. Vielleicht waren das ihre Eltern. Vielleicht war es der Sonntagsschullehrer. Vielleicht war es ein treuer Christ auf der höheren Schule oder sonst wo auf dem Arbeitsplatz. Vielleicht war es ein Evangelist. Als er ihnen die Botschaft von Jesus sagte, war der Heilige Geist bei ihm, dem Zeugen, und half ihm, das Zeugnis von Jesus auszurichten, sodass sie es hören und verstehen konnten. Das half ihm, es so zu sagen, sodass sie es fassen konnten. Der Heilige Geist war aber nicht nur bei ihm, der Heilige Geist war auch bei ihnen. Er war bei ihnen in ihrem Gewissen. Und er sprach sie an. Jesus sagt, er überführte sie von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Der Ruf des Evangeliums kam durch menschliche Boten oder Schriften, die Menschen verfasst hatten, Kopien von der Heiligen Schrift, begleitet vom Heiligen Geist, kam an unser Ohr und der Heilige Geist hat es hineindringen lassen, eindringen lassen in meine Seele, in meinen inneren Menschen. Und dort begann ich aufzuhorchen. Ich wurde erweckt. Und der Herr schenkte Gnade, dass ich dieser Botschaft Glauben schenken konnte. Was geschah dann? Dann habe ich nicht mehr meinen Rücken ihm zugewandt gehabt, sondern ich kehrte um, 180 Grad. Ich wandte mich weg von diesem Wege, weg von Satan, meinem bisherigen Führer, obwohl ich das nie zugeben wollte, und der Satan verschleiert seine Taktik, aber die Bibel offenbart uns, dass es so ist. Ich verließ die Sünde, ich verließ die Welt, das ist Buße, das ist Gesinnungsänderung. Ich kehrte um und vertraute dem Herrn Jesus. Ich ließ mich also gewinnen von der Botschaft vom Heiligen Geist. Ich ließ mich rufen. Es gibt also eigentlich zwei Arten von gerufenen Menschen in dieser Welt. Solche, die zwar den Ruf hören, sie sind auch Gerufene, aber sie hören nicht auf den Ruf, sie laufen einfach weiter und kehren nie um. Denen hilft dieser Ruf nichts. Und dann gibt es Gerufene, die sich haben rufen lassen, die haben geantwortet auf diesen Ruf und haben Ja zu Jesus gesagt. Und diese Leute nennt die Schrift in einer besonderen Weise Gerufene. Sie werden mit diesem Etikett versehen, weil sie dem Ruf geantwortet haben. Und zu diesen gehören diese Leute hier in Hebräer Kapitel 9, Vers 15. Die Gerufenen. Was will ich hier sagen? Ich will sagen, dass als diese Menschen das Evangelium hörten, Gott sprach. Wie? Mit diesem Wort. Der Heilige Geist hat es einprägsam gemacht, aber es war dieses Wort, das man hörte. Dies ist das Reden Gottes. Manche von Ihnen, glaube ich, haben vielleicht die Bibel gelesen und sind dadurch zum Glauben gekommen. Vielleicht hat sogar ein Jehovas Zeuge Ihnen auf die Bibel aufmerksam gemacht. Das gibt es. Und dann merkt man, dass die Bibel der Jehovas Zeugen zwar ziemlich gut sein kann, außer einigen Stellen, wenn es ihre Übersetzung ist, aber dass die Jehovas Zeugen die Bibel nicht gut verstehen. Ja? Und dann wendet man sich ab von ihnen und zu Jesus. Das kann es geben. Aber es war das Wort Gottes, das uns erreicht hat. Gottes Wort spricht. Und Gott gebraucht dieses Wort heute, um Menschen, die in Sünde sind, die von Gott weglaufen, zu rufen. Aber dieses Rufen ist das Wort, das alte Wort Gottes, das wir in der Bibel haben. Nicht ein neues Reden Gottes in dem Sinne, als würde Gott jetzt neu sprechen. Nein, es ist das alte Wort, das jetzt gesprochen wird, dieses immer noch, weil Gott dauernd spricht. Nur habe ich jetzt gehört. So ruft Gott heute immer noch. Und Gott sei Dank, Menschen hören auf dieses alte Evangelium vom Kreuz und lassen sich gewinnen und sie gesellen sich zu ihm und kommen dann zu seiner Schar, seiner Gemeinde. Wir gehen weiter. Kapitel 10. Nächstes Kapitel, Verse 15 bis 17. Es bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er zuvor gesagt hatte, dieses ist der Bund, mit dem ich mich nach jenen Tagen ihnen verbünden werde, sagt der Herr, wobei ich meine Gesetze in ihre Herzen geben werde und in ihre Denksinne werde ich sie schreiben, sagt er, und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wir haben hier dieselbe Situation, die wir in Kapitel 3, Vers 7 haben. Was Gott vor vielen, vielen Jahren, vor Hunderten von Jahren aufzeichnen ließ, das ist etwas, das Gott immer noch sagt. Und wir sollen es zur Kenntnis nehmen. Der Heilige Geist spricht es. Kapitel 12, Verse 5 und 6. Kapitel 12, Verse 5 und 6. Und ihr habt ganz vergessen den Trost, den er zu euch als zu Söhnen spricht. Der Schreiber sagt, was er jetzt zitiert aus dem Alten Testament, das sagt Gott zu seinen Lesern. Das heißt, hat Gott einmal gesprochen, dann hat das Ewigkeitswert. Das ist jetzt fortan dauernd hallendes Wort. Das hallt und hallt, und wer immer es dem Geschichtstal entlang hört, für den ist dieses Wort. Der Heilige Geist spricht es, und es ist jetzt zu uns gelangt im 20. Jahrhundert, und wir lesen und wissen, Gott sagt mir, Herbert Janssen, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Ermatte auch nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er geißelt jeden Sohn, den er aufnimmt. Das bleibt so. Gott ist unveränderlich. Das wurde zuerst an Israel gerichtet. Aber der Gott Israel, sagt Paulus, ist der Gott der ganzen Welt. Und wo immer es Menschen sind, gibt, die sein Volk sind, denen gilt das, so wie dies es Israel galt. Gott bleibt derselbe. Das will ja auch der Hebräerschreiber im nächsten Kapitel sagen. Aber zuerst lesen wir Verse 24 und 25. Kapitel 12, Vers 24. Und zu Jesus sind wir gekommen, Mittler eines frischen Bundes und zum besprengten Blut, das Besseres spricht, denn Abel, das Blut von Jesus spricht. Das Evangelium vom Blut spricht. Seht zu, dass ihr nicht abweist, den, der spricht. Also, wenn das Blut spricht, spricht Gott. Gott spricht mit dem Evangelium vom Blut. Und was er einmal gesagt hat, das soll jede Generation zur Kenntnis nehmen. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde anwies, wie viel weniger werden wir entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel spricht. Das heißt, Wort Gottes, das Gott einmal hat aufschreiben lassen, das er gesprochen hat und hat aufschreiben lassen, das ist ständiges Wort Gottes. Und wir sollen es als sein Wort an uns betrachten. Kapitel 13, auch Verse 5 und 6, das sind dann die letzten Verse zu dieser Antwort. Eure Lebensweise sei ohne Geldliebe, seid zufrieden mit dem Gegenwärtigen. Denn er hat gesagt, und jetzt wird zitiert aus dem Alten Testament, aber das gilt jetzt uns, sagt er. Ich brauche gar nicht auf eine Stimme zu warten, ich weiß schon, was Gott sagt, das gilt mir. Ich werde dich gar nicht verlassen. So spricht Gott zu seinen Kindern. Und egal welches Kind es ist, ein israelitisches Kind in jener Zeit, wo Gott dieses schreiben ließ, oder ob ich es bin, Gott ist derselbe für alle seine Kinder. Ich verlasse euch nicht, auch gar nicht dich im Stich lassen, sodass wir mit gutem Mut sagen dürfen, und jetzt wird wieder zitiert, der Herr ist mein Helfer und ich werde mich nicht fürchten. Was wird ein Mensch mir tun? Wir können also diese Psalmworte nehmen. Es dürfte ein Zitat aus Psalm 27 sein. Der Herr ist mein Helfer. Wir dürfen also die Psalmworte lesen und wissen, so ist Gott für mich, mein Helfer. Das ist tröstlich. Und wir brauchen jetzt eigentlich kein neues Wort. Wir haben genug an diesem Wort. Es ist suffizient, genügt. An diesem Wort haben wir genug. Gottes Offenbarung ist komplett, vollkommen, ausgerundet. Für jede Situation ist da ein Wort. Die zweite Frage, die will ich kurz beantworten. Welche Wirkung hat Gottes Wort, Gottes Reden? Wenn Gott spricht, was für eine Wirkung will er unternehmen? Wir gehen jetzt zurück zu Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 12. Dies ist ein sehr bekanntes Wort. Denn lebendig ist das Wort Gottes und wirksam. Das Wort Gottes ist wirksam. Wie? Welche Wirkung hat das Wort Gottes? Wenn ich es wirken lasse. Das ist die Voraussetzung. Welche Wirkung nimmt Gottes Wort, wenn es seinen Gang nehmen darf? Gottes Wort ist lebendig, es ist wirksam und schärfer denn jedes zweischneidige Schwert. Und es fährt durch bis zur Teilung beides, der Seele und des Geistes, der Gelenke und auch des Marks, und urteilt über Gedanken und Absichten des Herzens. Darf ich auf etwas aufmerksam machen? Und dann will ich auf eine Korrektur vielleicht, und dann will ich zeigen, was hier gesagt wird. Der Text sagt nicht, dass manchmal müssen wir zuerst festhalten, was ein Text nicht sagt, und dann können wir, sind wir frei, herauszubekommen, was er denn eigentlich sagt. Man muss immer wieder nicht nur fragen, was steht geschrieben, sondern genau, wie steht es da geschrieben. Geschrieben steht nicht, dass Gottes Wort Seele und Geist auseinanderscheidet und das eine für gut befindet und das andere für nicht gut. Ich weiß nicht, wie Sie gewohnt sind, diesen Vers zu lesen, aber ich finde, dies ist eine sehr verbreitete Auffassung. Und dadurch entsteht die leider gefährliche Auffassung, dass die Seele oder das Seelische an und für sich schlecht wäre. Wir müssten also geistlich sein und nicht seelisch sein. Das ist nicht, was der Vers sagt. Was sagt er denn? Er sagt, dass das Wort Gottes wie ein Schwert durch zweierlei geht. Es geht wie ein Schwert durch die Seele. Und an dieser Stelle gebraucht er ein Bild. Er gebraucht zwei Teile unseres Wesens, die nicht Substanzen sind, sondern Phänomene, aber es sind zwei Erscheinungen in meinem Wesen. Der eine Teil ist geistig, der andere Teil ist seelisch. Und nun heißt es, dass das Schwert des Wortes Gottes geht durch das Seelische in mir und es geht durch das Geistliche in mir, das Geistige. Und anschließend gebraucht er zwei Bilder. Gelenke und Mark. Das ist das Innerste des Knochens, also der Knochen selbst. Das heißt, die Gelenke sind ein Bild von der Seele. Und das Wort Gottes geht wie ein Schwert zwischen die Knochen hindurch. Es teilt einen Knochen von dem anderen, wo sie zusammenkamen im Gelenk. Das Wort Gottes weiß genau, wo unsere Verbindungen sind, wo wir zusammengebastelt sind. Wir bestehen ja aus verschiedenen Teilchen in mehrerlei Hinsicht. Und dort, wo etwas zusammenkommt bei uns, da weiß das Wort Gottes genau, wie es da aussieht, wo wir Verbindungen herstellen. Die Seele ist nämlich nicht eine Substanz, sie ist ein Gelenk. Ein Gelenk ist kein Stoff, sondern eine Erscheinung. Die Substanz sind die Knochen. Ein Gelenk ist eine Erscheinung. Das heißt, das Treffen. Aber Treffen ist etwas Abstraktes. Sie sehen zwar, wo die Knochen sich treffen, aber Treffen oder Gelenk ist keine Sache, sondern das Phänomen der Begegnung. Wenn zwei Leute einander begegnen, haben sie nicht drei Menschen, sondern nur zwei. Nicht wahr? Begegnung ist die Sache, dass zwei sich begegnen. Ja? Und zwei Knochen begegnen sich und das ist Gelenk. Ja? Es gibt keine Seele im Menschen in diesem Sinne. Es gibt, sagt die Heilige Schrift, einen äußeren Menschen, den Leib, und es gibt einen inneren Menschen, den Geist. Manchmal wird dieser Geist auch Seele genannt, aber nicht im Gegensatz zum Geist, sondern als auswechselnder Begriff zum Geist. Aber in diesem Fall ist Seele etwas anderes. Ich habe nur zwei Hände, nicht drei. Wenn ich aber diese zwei Hände zusammentue, dann habe ich drei Felder. Die zwei Hände und die Finger, wo die zwei Hände einander begegnen. Dieses Phänomen der Begegnung des Ineinanders von innerem und äußerem Menschen, das ist Seele. Seele ist die Begegnung und das Phänomen, das Ereignis der Begegnung zwischen Leib und Geist. Und da haben wir alle Probleme. Alle. Da haben wir aber alle auch Freuden, Erlebnisse. Die Musik fördert dieses. Elisa kommt in Stimmung durch Musik und kann dann prophezeien. Er ist ein zusammengewürfeltes oder ein zusammenverbundenes von Leib und Nerven und auch Geist. Sein Geist wird prophezeien müssen, aber sein Leib muss in Stimmung kommen. Und jetzt kommt die Musik eines Sängers oder eines Spielers da und er spielt. Und jetzt können seine Gedanken ruhig werden, sich konzentrieren auf den Herrn. Der Leib kommt zur Ruhe, er kann sich jetzt konzentrieren auf den Herrn und er kann geistig konzentrieren und der Heilige Geist gibt ihm Worte zum Prophezeien. Saul wird unruhig, körperlich unruhig, weil sein Geist besessen ist von einem Dämon. David kommt und spielt, er wird ruhig. Ja. Das heißt, es gibt Seelisches, das ist gut. Aber es gibt Seelisches, das ist schlecht. Deshalb muss jetzt das Wort Gottes kommen, wie ein Schwert, und durchdringen durch die Seele, durch das Seelische, durch dieses Gelenk zwischen Körper und Geist und muss klarlegen, was ist jetzt gesund und was ist krank, was ist Gott nicht wohlgefällig. Deshalb müssen wir uns dem Wort Gottes ständig exponieren, aussetzen, damit es in unserem Geist ist, und wir tagtäglich imstande sind, zu unterscheiden, denke ich jetzt gesund, fühle ich jetzt gesund oder nicht. Ist meine Seele gesund? Aber das Wort Gottes geht auch durch den Geist, durch den rein geistigen Teil. Es gibt viele Gedanken, philosophische Gedanken, andere Gedanken, die sind faul, die sind krankhaft, die müssen ausgeschieden werden. Die sind geistig, auch geistlich, aber sie sind nicht gut. Sie müssen wissen, dass der Teufel geistlich ist. Lesen Sie Epheser 6. Er lebt im Himmlischen. Er ist eine geistliche Person, das heißt, er ist ein Geist. Im Deutschen machen wir Unterschied zwischen geistlich und geistig. Das sollten wir nicht tun. Genau genommen. Im Griechischen geschieht das nicht. Geistlich ist ein Adjektiv eines Geistes. Das heißt, ein Geist ist wie ein Geist, wenn er geistlich ist. Wir würden sagen geistig, aber es kommt nicht darauf an, ob ich so oder so spreche. Das heißt, es gibt Geistiges, das ist gesund, und es gibt Geistiges, das ist nicht gesund. geistig oder geistlich zu sein, ist noch nichtssagend. Das Wort Gottes muss kommen und mir zeigen, wo sind meine Gedanken, meine Absichten, Gott wohlgefällig, und wo sind sie abweichend von seinem Willen. Das Wort Gottes spricht und hat eine Wirkung, wenn ich mich ihm aussetze. Und jetzt die letzte Frage. Wie will Gott, dass wir auf sein Reden antworten? Ich habe schon einiges zu dieser Frage gehört, beantwortet, aber lassen Sie mich kurz zum Schluss 5 Antworten geben auf die Frage, wie wir antworten sollten auf das Wort Gottes. Sie haben heute Abend Wort Gottes gehört. Wie antworten Sie? Morgen früh hoffe ich, dass Sie Ihre stille Zeit haben, wo Sie Gottes Wort vor Augen nehmen. Wie werden Sie reagieren auf das Gelesene? Nicht auf, was Sie da irgendwie im Geiste hören. Vergessen Sie davon. Sobald Sie lesen, spricht Gott, denn das Gelesene, das Wort Gottes, ist das Reden Gottes. Wie antworten Sie darauf? 5 Antworten. Erstens, Kapitel 2, Vers 1. Wir sollten Acht geben. Vers 3. Wir sollten nicht missachten. Das ist dasselbe, nur in verneinender Form. Wir sollten stehen bleiben. Wir sollten darüber nachdenken. Acht geben. Achtung. Gott ruft Achtung, wenn er spricht. Und jetzt sollten meine Gedanken weggehen vom Irdischen und sich auf ihn konzentrieren. In Kapitel 3, Vers 8 lesen wir, dass wir unsere Herzen, das ist der innere Mensch, nicht verhärten sollten. Wir sollten sensibel sein. Meine lieben Freunde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin hier zum ersten Mal seit etwa 22 Jahren. Aber das Problem vieler Gemeinden ist Insensibilität vieler Christen. Sie sind stumpf geworden und nicht mehr sensibel in ihrem Gewissen, in ihrem inneren Menschen für Gott. Es macht ihnen wenig aus, was gehört wird. Wir waren irgendwo in diesen Tagen und meine Frau erzählte, wie sie zum Glauben gekommen war. Und dann sagte sie, als sie Christin, sie war nur 12 Jahre, und als sie dann sich zu Jesus bekehrt hatte, da konnte sie nicht genug ihre Bibel lesen. Sie freute sich, wenn sie nicht wohlfühlte, damit sie nicht in die Schule musste, damit sie den ganzen Tag ihre Bibel lesen konnte. Und was sie dann sagte, fiel mir auf, weil ich das für mich heute anwenden wollte. Dann waren Ausdrücke wie die Namen von Gott oder von Jesus, Jesus Christus, oder Ausdrücke über seine Rolle, Heiland, Retter also und so weiter. Das waren, die schmeckten. Kennen Sie dieses Schmecken? Wenn Sie die Bibel lesen? Acht geben, sensibel sein. Wenn das nicht mehr da ist, tun Sie Buße. Das ist ein Zeichen von Lieblosigkeit. Darüber muss man Buße tun. Zweitens, wie sollen wir antworten? Mit Genießen. Nun, das ist die Fortsetzung von diesem Kosten. In Kapitel 6, Vers 5 wird von Menschen gesprochen, die Gottes Wort kosteten. Sie haben reingebissen, geschmeckt, reinbeißen, essen, genießen, zu sich nehmen. Jakobus sagt, in den inneren Menschen aufnehmen, dabei stehen bleiben, es wirklich kosten. Nicht nur Acht geben, sondern wirklich jetzt einnehmen. Drittens, Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir uns? Hier muss ich erklären. Denn im Deutschen hört sich das Wort Furcht wie das Wort Angst an. Und das ist nicht genau. Furcht in der Bibel kann Angst sein, aber nicht an dieser Stelle. Furcht im Allgemeinen in der Bibel heißt, und lassen Sie mich kurz eine eine Definition geben und dann das ein wenig erklären. Furcht heißt letzte Orientierung. Das heißt, ich fürchte mich dort, wo ich mich eigentlich orientiere. Wenn die Polizeierscheinung in einer Stadt sich etwas anfängt zu verdichten auf dem Verkehr, manchmal ist kaum ein Auto zu sehen, vielleicht Wochen, Monate lang, sie haben andere Sachen zu tun. Und dann kommt es vor, dass die Erscheinung sich etwas verdichtet. Und es kommt vor, dass auch Zettel verteilt werden und das Geld wieder fließt. Dann bekommt man wieder, wie es heißt im Verkehr, Respekt, nicht wahr? Das ist Furcht. Sie haben nicht notwendigerweise Angst, aber sie orientieren sich nach den Wünschen der Polizei. Nicht wahr? Es geht an den Geldbeutel. Sie fangen an, sich zu reorientieren. Wenn Sie zum Beispiel auf der Straße fahren und Sie stellen fest im Rückspiegel, Polizeiwagen, und dann sehen Sie vorne, ach, da kommt ein Polizeiwagen. Plötzlich erscheint ein Polizeiwagen neben Ihnen. Ich garantiere, Sie achten auf die Geschwindigkeit, nicht wahr? Und auf Ihre Fahrweise. Das ist, was die Bibel fürchten nennen würde. Das heißt, sie orientieren sich nach diesen Burschen. Entschuldigen Sie, nach diesen Männern. Ja. So ist das, wenn man Gott fürchtet. Es gibt allerlei Instanzen zwischen uns und Gott. Nicht nur die Polizei, die Eltern, die Lehrer und so weiter, andere Behörden. Man orientiert sich nach ihnen. Wonach orientieren sie sich letztlich? Wer hat wirklich das Sagen? Wenn ich Gottes Wort lese, spricht Gott. Und ich sollte fürchten, das heißt, mich an diesem wirklich orientieren. Alle anderen Instanzen kommen danach. Viertens. Kapitel 4, Vers 2. Ich sollte mit Vertrauen reagieren. Mit Vertrauen. Dort steht das Wort Glauben, aber man kann das sehr oft mit Vertrauen übersetzen. Denn das ist, was Glauben heißt. Glauben heißt, ich bin überzeugt von der Wahrheit und dann reagiere ich mit Vertrauen. Nun wird dort ein schönes Bild gebraucht. Es heißt, als jene Leute, die Kinder Israel damals im Sinai, als sie das Wort Gottes hörten, half es ihnen nicht. Warum nicht? Es wurde nicht mit Glauben vermengt. Sie hörten das Wort Gottes durch Mose, durch die Leviten. Aber wenn das Wort Gottes mir helfen soll, muss ich antworten mit Vertrauen. Und in meinem Denken muss jetzt eine Mischung stattfinden, ein Mischen. Was ich höre, muss mit Glauben durchmengt werden. Ich muss mischen, sodass alle Teile des Gehörten mit Vertrauen gemischt sind. Sodass jeder Teil des Wortes Gottes mit Glauben begegnet wird. Wollen wir beten, dass wenn wir Gottes Wort lesen, der Herr, der Heilige Geist es mir schenkt, mit vollem Vertrauen zu lesen. Wollen wir nicht wie Zacharias sein, sondern wie Maria. Die stellten beide fast die gleiche Frage, als der Engel Gabriel kam. Aber es war eine Welt von Unterschied in der Grundreaktion. Wie soll das sein? Zacharias stellt keine Frage. Er stellt Infrage. Und es gibt viele Studenten, die leider noch nicht so weit in ihrer Ausbildung sind, dass sie unterscheiden können zwischen einer Infragestellung und einer echten Frage. Ich habe das erlebt, weil ich zu lange mit Studenten gearbeitet habe. Die kennen nicht, die können nicht richtig forschen, weil sie mit dem Zweifel ihrem Stoff begegnen. Es geht nicht. So lebt man nicht. Die verwechseln
Infragestellung. Und wenn ein Professor oder ein Redner spricht, jemand, der einen Vortrag hat, dann meinen sie, sind sie sehr gebildet, wenn sie in Frage stellen, was er sagt. Anstatt, dass sie echt Fragen stellen. Das tut Maria. Zacharias sagt, du bildest dir da was ein, Gabriel. Ich weiß besser als du, wie meine Frau da beschaffen ist. Sie kriegt keine Kinder. Wir haben es jahrelang versucht. Und jetzt willst du mir weismachen, entschuldigen Sie, aber das ist, was er gesagt hat. Meine Frau Elisabeth kriegt kein Kind. Und Gabriel sagt, sie kriegt ein Kind und sie werden schweigen. Ja. Wie antwortet Maria? Sie weiß auch nicht, wie das sein soll. Aber sie begegnet dem Gabriel mit großen Augen und mit großem Vertrauen. Gabriel, das ist ja große Nachricht. Das ist ja wunderbar. Nur, ich hätte gern gewusst, wie der liebe Herr das schaffen will. Ich weiß, er wird es schaffen. Aber wenn Sie so freundlich wären und mir das mitteilen wollten. Ja, das ist ganz anders, nicht wahr? Sie lesen jetzt einen Text, oh Herr, das kann ich gar nicht verstehen. Ich kann gar nicht verstehen, wie der Jona da vom Walfisch aufgeschluckt worden ist. Aber ich glaube es, ich hätte aber gern gewusst, wie das geschehen ist. Ja. Manchmal müssen Sie jahrelang warten, wie ich das habe tun müssen. Aber nach Jahr und Tag wird Knoche zu Fleisch und genießbar. Vertrauen Sie nur. Jedes Wort Gottes ist vertrauenswürdig. Und letztens, wir sollten antworten mit Bekenntnis. Kapitel 4, Vers 14. Wollen wir das Bekenntnis festhalten? Wissen Sie, was ein Bekenntnis ist? Ich weiß nicht, ob Sie in dieser Gemeinde das Glaubensbekenntnis aufsagen am Sonntagmorgen. In einigen Gemeinden wird es getan, in anderen nicht. Was tut man, wenn man das Glaubensbekenntnis bekennt, wenn es jetzt echt ist? Man bekennt oder sagt nach. Man sagt dasselbe. Das griechische Wort heißt dasselbe sagen. Wenn Sie Ihre Sünden bekennen, dann tun Sie dasselbe. Sie bekennen nicht Ihren Glauben, sondern Sie sagen jetzt wieder aber dasselbe. Gott, von dem, was Sie getan haben, das ist Sünde. Und Sie sagen, ja, Herr, so ist es. Ich habe gelogen. Ich habe nicht geliebt und so weiter. Sie bekennen Ihre Sünde. Sie sagen dasselbe. Wenn der Hebräerschreiber vom Bekenntnis spricht, dann sagt er, dass die Gemeinde Jesu die Wahrheit überliefert bekommen hat, und die Gemeinde soll immer wieder dasselbe sagen. Was Gott gesagt hat, sollen wir sagen. Und in Kapitel 5 sagt er, dass Christen, jeder Christ, früher oder später zum Lehrer werden soll. Das heißt, er soll weitergeben, was Gott sagt. Lernen Sie etwas in Ihrem Bibellesen, in der Sonntagsschule, im Gottesdienst, dann geben Sie es weiter bei Gelegenheit, wenn das möglich ist. Irgendwo haben wir Gelegenheiten zu bekennen, das heißt weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat. So sollten wir reagieren. Wir sollten es nicht für uns selbst behalten. Der Herr schenke das. Dass wenn wir Gottes Wort hören, lesen, wenn wir es zu uns genommen haben, wir sind ihm begegnet, dass wir mit Vertrauen ihm begegnen, es wirklich aufnehmen, genießen, und dass wir uns danach letztlich wirklich ausrichten und es auch weitergeben. Wir wollen zum Schluss beten, wir neigen das Haupt dazu. O Herr, wir danken dir, dass du gesprochen hast und wir dürfen zu dir sprechen. Wir danken dir, Herr, dass wir von deinem Wort leben dürfen und dass du es wohl mit uns meinst. Dass dein Wort wirklich Nahrung, Speise ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns auch informierst über unsere Umwelt. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der uns den Weg zeigt. Und wenn der Weg auch oder die Gegend dunkel zu sein scheint, durch die wir durchschreiten müssen, so wissen wir dann dennoch, dass du da bist, in der Schlucht des Unglücks und du wirst uns schon bis zum Licht bringen. Wir danken dir, Herr, dass wir mit Gewissheit durch den Tag und auch durch die Nacht gehen dürfen. Wir bitten, Herr, lass dein Wort jetzt nicht so schnell von uns gehen. Lass uns, Herr, es bewahren in einem feinen und guten Herzen und wie Maria es überlegen und bewegen. Amen.